Neue Woche, neue Folge Immo Insights vom Schäfer. Eine Studie zeigt, mindestens 25% aller Eigentümer bekommen für ihre Immobilie zu wenig Geld. Und da stellt sich jetzt die Frage, Franchise-Makler wie Eng & Völkers, Banken oder doch der inhabergeführte Makler, wer ist der Richtige? In dieser Folge geht es genau um dieses Thema. Dieser Frage werde ich mich nicht alleine widmen, sondern ich habe den Gast dabei hier, den Payvan. Der wird mir mit Sicherheit auch kritische Fragen stellen, genau zu diesem Thema und mal die andere Seite sozusagen beleuchten. In diesem Sinne, herzlich willkommen und lass uns loslegen. Ne?
Vielen Dank für die Einladung, Michael. Ich freue mich, hier zu sein und ich hoffe, du bist ready für meine Fragen.
Ich hoffe.
Hab einiges vorbereitet aus den generellen Content-Pieces, die wir gepostet haben. Es sind viele Fragen entstanden und die gehen wir einfach heute mal durch. Und bin mal gespannt, was da so für Antworten bei rumkommen.
Ja, sehr gerne.
Also, als erstes mal wichtig, warum passiert das eigentlich so oft? Warum entscheiden sich Leute für ein Franchise statt für ein inhabergeführtes Maklerbüro?
Ja gut, die Sache liegt ja auf der Hand. Franchise ist ja meistens entweder national schon sehr bekannt oder international gut aufgestellt. Das heißt, sie haben schon sehr großflächiges Marketing. Und jede Marke hat auch so sein Marketing. Zum Beispiel, es gibt dann so die Luxusmakler, so nennen sie sich zumindest, die halt damit werben, dass sie eher höherwertige Immobilien verkaufen können, sozusagen die Kunden dafür haben und das nach außen halt auch ausstrahlen. Das bedeutet, dass oft Leute, die dann höherwertige Immobilien haben, sich dahingehend erstmal hingezogen fühlen. Einfach weil das Marketing an dieser Stelle genau darauf ausgerichtet ist. Ne? Genau. Und dann natürlich nicht nur regional, sondern eben überregional. Bedeutet, wenn die Leute dann im Urlaub sind, sehen die natürlich dann auch unter Umständen dort diese Maklerbüros oder auch die Werbung von denen. Und das framet natürlich unheimlich, ne? Ganz klar.
Okay. Genau. Und du in deinem Fall, du kennst ja beide Seiten.
Ja.
Was würdest du denn sagen, ist denn der größte Unterschied von beiden Seiten aus Eigentümersicht?
Aus Eigentümersicht? Ja, es ist natürlich schwer zu sagen. Genau, also ich war ja vorher ab bei einem Franchise über 10 Jahre. Und das Thema ist halt einfach, dass der Eigentümer sich bei einem inhabergeführten Unternehmen halt sicher sein kann, dass was dort steht und was gezeigt wird, auch an Referenzen etc., auch tatsächlich von diesem Unternehmen ist, weil es lässt sich halt nicht schwer streuen sozusagen. Bei einem Franchise-Unternehmen dahingegen ist es so, dass halt gerade die Zahlen und eventuell auch Referenzen und so weiter gerne mal von anderen Büros genutzt werden oder gegenseitig halt Zahlen hochgepusht werden, was ja halt einfach in der Natur liegt. Also wenn ich jetzt morgen ein Franchise aufmache, dann habe ich ja erstmal gar nichts vorzuweisen. Wenn ich jetzt komplett Quereinsteiger bin, ich habe ja keinen einzigen Verkauf gemacht, gar nichts. Also nutze ich ja die Zahlen aus meinem Netzwerk. So, aber das bedeutet ja nach immer noch nicht, dass ich jetzt ein guter Maklerunternehmer bin. Also das ist so ein bisschen die Problematik, dass man halt quasi nur das große Ganze sieht, aber nicht tatsächlich die Details. Und das ist beim inhabergeführten Unternehmen, sofern es transparent ist, natürlich schon viel eher gegeben. Ne? Ganz klar.
Okay, spannend. Dann da hätte ich direkt eine Zusatzfrage. Und zwar habe ich ein paar Mal schon gesehen, wenn ich selber auf online einfach unterwegs war und mir Maklerbüros angeschaut habe, dass oft bei diesen Franchise-Unternehmen ein Mitarbeiter bei mehreren Unternehmen gelistet war. Hat das irgendwie, also jetzt zum Beispiel auf einer Region gesehen, hat das irgendwie auch einen tieferen Grund, arbeitet der Mitarbeiter an mehreren Standorten? Weil das sieht ja im ersten Moment für mich so aus, okay, der hat ein riesen Team.
Ja, also das kann mehrere Gründe haben. Ein Hauptgrund ist meistens, dass ein Franchise-Nehmer mehrere Franchise-Standorte hat und dann an jedem Standort auch alle seine Makler, die irgendwo halt drin sind, auch dort auf den Seiten dann publiziert. Ne? Bei dem Franchise, wo ich war, da gab es eine Homepage-Umstellung auf einen neuen Anbieter und da hingegen ist ein riesen Chaos entstanden, das glaube ich bis heute nicht richtig behoben ist, so wie ich es jetzt wahrnehme, weil es gibt immer noch Immobilien von uns, die schon lange weg sind, die da immer noch inseriert sind. Und da war es so, dass teilweise Mitarbeiter von uns an Standorten in Bayern und so als Makler gelistet waren. Ja, also das kann ein Fehler sein oder halt bewusst, dass tatsächlich man versucht, jeden Standort gleich groß erscheinen zu lassen, ne? Obwohl da vielleicht erst ein Makler sitzt. Ne? Genau.
Okay, krass, okay. Aber man kann natürlich immer Es gibt ja mal zwei Seiten oder so, aber irgendwas spricht ja trotzdem für ein Franchise. Also es gibt ja Punkte, wo man sagt, ein Franchise macht durchaus Sinn.
Ja, also Franchise ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes, denn wenn es ein gutes Franchise ist, dann hat das Franchise ja bewährte Systeme. Sei es jetzt für den, der dort einsteigt, bewährte Systeme, dass er schnell ins Geschäft kommt. Oder auch, da legt jetzt nicht jedes Franchise Wert drauf, aber viele eben aber auch bewährte Systeme dann für die Serviceleistung, dass die halt optimal ist. Ja, also dass man sagt, dass man immer danach schaut, wie können wir den Kunden optimal bedienen? Wie können wir die Prozesse so gestalten, dass sie optimal sind für Kunden, für den Makler, also für unsere Franchise-Nehmer oder Lizenznehmer? Das Problem ist natürlich beim Franchise dann, dass das ganz wenig kontrolliert wird. Also ich nehme immer den Vergleich gerne von McDonald's. Bei McDonald's, das wird in der Franchise-Branche auch als hartes Franchise getitelt. Warum hart? Weil die sehr durchsetzungsfähig sind. Das bedeutet, wenn da jemand die Regularien nicht einhält, dann ist er sehr schnell weg und bekommt auch nie wieder ein Franchise dort. Und die kontrollieren das auch sehr stark. Also da gibt es starke Kontrollmechanismen. Die müssen sich auch sehr stark an diese Vorgaben halten oder eigentlich zu 100% an die Vorgaben halten. Was jetzt bei Immobilienfranchises mir so nicht bekannt ist. Also habe ich auch jetzt natürlich nie so erlebt. Und das heißt, es gibt viele Vorgaben, viele Ideen, viele mach das so, das funktioniert, das ist gut für deine Kunden. Am Ende entscheidet dann aber der Franchise-Nehmer vor Ort, ob er es umsetzt. Ja? Das banalste Beispiel ist, was mich auch immer gestört hat, es gab irgendwann Logo-Umstellung, also ein Refresh vom Logo. Und es gibt bis heute Büros, die dieses Logo nicht refreshed haben. Jetzt gibt es schon wieder einen Refresh, aktuell noch aus Amerika. Das wird jetzt wahrscheinlich bald auch in Europa ausgerollt. Und du musst dir vorstellen, die werden auch das nicht ändern. Ne? Also, und es kontrolliert keiner, selbst wenn man es dann angemerkt hat, ja, man könnte da nichts machen. Also es ist dann immer so, am Ende hängt es dann doch wieder von dem einzelnen Standortleiter ab. Und dann vom Standortleiter runtergebrochen auch nochmal auf die einzelnen Mitarbeiter, beziehungsweise in dem Fall ja meistens selbstständigen Makler. Ne? Weil die eben auch wieder selbstständig sind. Das heißt, auch da gibt es dann wahnsinnige Qualitätsabfälle oder Unterschiede, besser gesagt. Ne? Ja.
Und wie ist das? Also im Franchise generell vielleicht auch mal interessant für die Leute. Da agiert man ja unter dem Namen jetzt von der Firma.
Genau, ja.
Und wie viel, also da muss man auch irgendeinen Prozentsatz dann wahrscheinlich abgeben.
Ja, klar. Also man muss was abgeben, da gibt es Unterschiede. Einmal der Franchise-Nehmer, das ist ja der, den Standort quasi, jetzt zum Beispiel Saarlouis oder in unserem Fall war es dann Buhs. Und da müssen wir vom Umsatz quasi einen gewissen Prozentsatz abgeben. Ich würde jetzt ungern über Zahlen sprechen, weil ich weiß nicht, wie offen die damit umgehen. Aber ja, es ist jetzt nicht viel, es ist aber auch nicht wenig. Und die Hauptproblematik sah ich zum Schluss darin, dass es halt umso mehr Umsatz, umso mehr geben wir ab. Also es ist dann quasi nicht irgendwie gestaffelt, dass das dann irgendwann mal weniger wird, sondern umso mehr ich umsetze, umso mehr verdienen die an mir, aber ich bekomme ja nicht mehr Dienstleistung vom Franchise-Geber. Ne? Und das ist so ein Thema. Und dann Lizenznehmer, die dann quasi unter dem Franchise-Nehmer laufen, da gibt es dann verschiedene Kostenregelungen von, was ich jetzt schon gehört habe, von, dass der Makler, dann, der da draußen rumläuft, 25% bekommt von der Provision. Bis hin zu 80%. Das war so das Höchste, was ich kenne. Ja,
Okay.
genau.
Und wenn jetzt ein Franchise-Makler hat ja einfach dann generell noch einen Kostenpunkt, den jetzt ein
Ja.
Eigentümer geführt hat, das Maklerbuch nicht hat. Werden diese Kosten dann auf den Eigentümer oder auf den Käufer oder Verkäufer umgelagert oder wird das einfach, das ist halt einfach so, wie es ist und die verdienen dann weniger?
Nee, umgelagert wird es nicht, weil im Grunde genommen die Provisionen ja relativ einheitlich sind mit diesen 3,57%. Und da kenne ich jetzt keinen, der da irgendwie das irgendwie jetzt teurer macht oder mehr umlegt oder so. Nee, das nicht. Das ist dann halt so. Ne? Man hat halt die Bequemlichkeit, dass man quasi so alles serviert bekommt und sich um nichts kümmern muss als Franchise-Nehmer. Also zumindest in der Theorie, in der Praxis oft natürlich auch anders. Und dafür muss man halt Geld abgeben. Ne? Es ist immer so im Leben, wenn etwas einfach ist oder unkompliziert, dann kostet es meistens Geld. Ne?
Das stimmt allerdings.
Genau.
Aber all würdest du dann aber sagen, also ein inhabergeführtes Büro hat schon mehr Vorteile als jetzt bei einem Franchise-Nehmer.
Also grundsätzlich, auch das ist schwer pauschal zu beantworten, weil es kommt natürlich darauf an, wie ist dieses inhabergeführte Unternehmen aufgestellt, ne? Also ich kann jetzt nur uns als Beispiel mal nehmen. Ich kenne natürlich noch einige andere in Deutschland, die auch super geile Arbeit leisten und teilweise natürlich weit über uns stehen, was Mitarbeiteranzahl und so angeht. Aber jetzt im Saarland kann ich jetzt mal nur von uns sprechen. Wir haben halt klare Prozesse, die natürlich teilweise aus dem Franchise noch stammen, aber schon deutlich überarbeitet wurden. Wir haben zum Beispiel auch nur festangestellte Mitarbeiter in festen Rollen. Das bedeutet, jeder Mitarbeiter hat seinen Aufgabenbereich, sodass einer nicht alles macht, weil das funktioniert einfach nicht. Das ist qualitativ nicht gut. Und dann, wenn bei uns neue Mitarbeiter anfangen, haben wir eine eigene Akademie, wo die quasi geschult werden und regelmäßig auch an die Prozesse erinnert werden. Das wird bei uns natürlich auch eng kontrolliert, dass das alles läuft. Und das sieht man ja am Ende dann auch in der Kundenzufriedenheit, dass das funktioniert. Das ist natürlich jetzt nicht überall garantiert. Ja, also ich meine, Makler schießen wie Pilze aus dem Boden. Das ist leider so. Jeder glaubt, er kann jetzt da auch noch so ein bisschen mitmischen. Ne? Also wir haben die skurrilsten, früher waren es halt klassisch diese Finanzierungsberater und Versicherungen, die dann gesagt haben, naja, komm, Immobilien, mach mal noch mit. Ne? Und jetzt fängt sogar an, dass das Handwerker plötzlich anfangen, Maklerbüros zu öffnen. Und ich sehe da halt gravierende Fehler dann schon in den Vermarktungen. Und das ist halt, also es ist nicht garantiert, nur dass, wenn jetzt Inhaber geführt ist, dass es besser ist. Am Ende ist es wirklich immer entscheidend, genau hinzuschauen. Das ist, glaube ich, der Punkt. Also man kann nicht sagen, Franchise ist gut, Inhaber geführt ist gut. Nein, es geht darum, man muss sich quasi vor Ort regional damit beschäftigen, wer sitzt da vor mir, wie ist der Makler, was kann der belegen, wie erfolgreich ist der. Und dann ist es eigentlich völlig egal, ob das jetzt ein Franchiser ist, ob das ein Inhabergeführter ist oder ein anderes Modell, es gibt ja noch andere Modelle. Das ist völlig wurscht, weil am Ende geht es darum, wie gut ist der, der es macht. Ne? Und das kann regional gigantisch Unterschiede haben. Ne? Also gravierende Unterschiede kann das haben, ne? Und hat es auch.
Auf jeden Fall, also ich kann ja aus meiner Erfahrung mal erzählen. Also ich habe auch 2020 wollte ich mir eine Immobilie anschaffen
Ja.
und hatte dann auch einige Besichtigungen. Und da habe ich zwei, drei Besichtigungen gehabt mit Leuten. Also für mich war das in dem Moment, das waren die ersten richtigen Kontakte mit Immobilienmaklern. Und dann
Ja.
dachte ich mir so, was ist denn das für eine Branche, für eine Bubble?
Ja.
Also das erste Mal war, das Exposé war einfach so ein doppelseitiges Papier, aber noch so mit Knicken drin und so. Der hat mir das hingelegt und gesagt, ja, guck dich einfach um. Hat sich im Haus eine Zigarette angezündet
Ja,
und
cool.
hat immer gesagt, guck
Sympathisch.
mal, der andere ist dreimal zu spät zum Termin gekommen, Autounfall oder was weiß ich immer, irgendwas anderes. Und irgendwann haben wir enger zusammengearbeitet, habe ich mal
Genau,
eure
ja.
Prozesse gesehen und so. Und dann dachte ich mir so, da sind ja Welten dazwischen einfach. Was ist da eigentlich möglich?
Absolut.
Und die Entfernung vom Standort waren jetzt nur 10 Kilometer oder so.
Ja.
Und dann denke ich mir so, die Immobilie, die ich mir jetzt angeschaut, die war ja super. Man kann, also wenn dir ein Haus gefällt, aber der Makler halt scheiße ist, das kann halt dafür sorgen. Also zum Beispiel, mich hat
Ja.
es so abgeschreckt, ich habe die da nicht, mich nicht weiter gemeldet oder so, weil das
Ja.
für mich einfach so ein No-Go war.
Absolut,
Und dann denke
das,
ich mir, das ist
ja.
ja wahrscheinlich gang und gäbe auf dem Markt. Ich mache jetzt meinen Maklerschein und dann natürlich die Bekannten und so, die verkaufen ja dann bei mir, aber wissen ja gar nicht, dass sie so viel Geld verbrennen eigentlich.
Das ist der größte Fehler, den die Leute machen, dass sie sagen, ja, den kenne ich ja, oder ey, das ist unser Neffe oder irgendwas anderes. Einfach darauf zu vertrauen, dass das jetzt der richtige Ansprechpartner ist, nur weil man den jetzt kennt. Alleine das Kennen garantiert noch nicht, dass er gut ist. Ja? Das ist genau der Punkt. Und da muss man wirklich, oder ich meine, man wird sich doch auch als Beispiel zum Beispiel einen Dachdecker nehmen, den man zwar kennt, aber eigentlich war oder mit dem man vielleicht sogar über ein paar Ecken verwandt ist, wo man aber ganz genau weiß, dass er eigentlich einen schlechten Ruf hat, dass er keine gute Arbeit macht. Den wird doch kein normaler, vernünftiger Mensch, wird den doch nehmen, weil du willst ja ein Dach haben, was dicht ist und hält. Ne? Und genauso ist es bei Immobilienmaklern. Ich finde das aber so verrückt, dass die Leute sich da dann drauf einlassen und auch null kontrollieren. Die gehen, also es wird oft schon reichen, auf die Homepage zu gehen und einfach mal zu schauen, wie bietet der Immobilien eigentlich an. Und das würde für viele schon, da würde es schon scheitern, weil einfach die Fotos grausam sind, die Texte schlecht sind, Rechtschreibfehler ohne Ende und so weiter und so fort. Also, und das finde ich so krass, dass die Leute mit so einem Riesenvermögen so lapidar umgehen und sagen, ey, den kenne ich ja oder ey, das ist der Nachbarskind und doch gar nicht hinterfragen oder kontrollieren. Ne? Es geht um eine Dienstleistung, die zumindest im Saarland im Durchschnitt 12.000 Euro kostet. Das ist ja nicht wenig Geld. Und für so eine Dienstleistung, da würde ich, also da vergleiche ich mal mindestens drei Leute. Also bevor ich jemand für 10.000, 12.000 Euro für irgendwas beauftrage, Da lasse ich drei Firmen kommen und gucke mir genau an, was die machen. Ne?
100%. Ich genauso. Zurück zum Franchise-Thema generell. Das ist erstmal interessant,
Ja.
wie du das auch siehst. Ich meine, ich habe es ja auch im eigenen Leib gemerkt und es ist ja wahrscheinlich bei jedem so. Aber eine Frage noch zum Franchise selber. Gibt es da auch so, ich stelle mir jetzt so ein bisschen vor, wie jetzt bei einer großen Versicherung oder so, gibt es auch immer
Ja.
diese Rankings und
Ja.
Awards und so. Das gibt es ja wahrscheinlich beim Franchise-Geber dann auch.
Ja, klar.
Und ist das eher, also würdest du eher sagen, das ist positiv, also ein positiver Druck, oder willst du eher sagen, das ist so ein bisschen sogar negativ, dass man dann einfach so einen Leistungsdruck hat, der einen schon unter Druck setzt, sag ich mal.
Also ich fand es damals auf jeden Fall positiv. Der Klemmer geht irgendwann halt weg. Ne? Klar, irgendwann nutzt sich das halt, also zumindest bei mir war es so, dass sich das dann irgendwann abnutzt, weil, ja, ich meine, ich weiß ja, was ich mache. Und mir ist dann eher eine Wertschätzung, die unerwartet kommt, also irgendwelche Nominierungen für irgendwelche Preise, das finde ich dann eher krass. Dazu zählt zum Beispiel Fokus nicht, weil Fokus als Beispiel, das, wenn wir gerade bei Awards sind, halt so eine Sache ist, die man halt bezahlt. Da wird man angeschrieben, ob man da mitmachen will. Dann braucht man Empfehlung von drei Maklerkollegen, die das natürlich machen. Und dann zahlt man nachher 3.000, 4.000, 5.000 Euro, damit man dieses Siegel hat. Ne? Also, aber jetzt diese Awards, das ist für den Anfang, gerade für junge Leute, auf jeden Fall eine Motivation. Den einen oder anderen könnte es vielleicht auch natürlich dazu animieren, Geschäfte noch schnell durchzudrücken, damit man die nächste Stufe da bekommt. Aber im Endeffekt, ja. Finde ich, es ist ultra negativ, es gehört irgendwie dazu, ist halt Amerika, ne? Also gerade die meisten Franchises sind ja amerikanisch geprägt, die dann auch sowas machen. Und ich weiß auch von vielen, die es gar nicht machen, ne? Die dann so Auszeichnungen überhaupt gar nicht eingeführt haben. Aber ja, nö, finde ich jetzt
Okay.
okay, ne? Also.
Okay, wenn jetzt hier ein Eigentümer zuhört, wenn jetzt
Ja.
hier ein Eigentümer zuhört, was sollten Sie sich vorher für Fragen stellen, bevor Sie sich jetzt für ein eigentümergeführtes Maklerbüro oder für einen Franchise-Nehmer
Genau.
entscheiden?
Also im Grunde sollten Sie auf jeden Fall checken, erstmal, welche Resonanzen hat der Makler. Also das kann man ja meistens, wenn Makler gut ist, dann ist er auch transparent und hat das online überall schon ausgestellt. Also Google-Bewertungen, Proven Expert, Trustpilot, gibt da verschiedene Plattformen. Und die guten Makler haben das auch auf ihrer Homepage natürlich dann präsentiert, ne? Und auch frei zugänglich sozusagen. Also das ist erst der erste wichtige Indiz, mal zu schauen, wie sind die Bewertungen und da auch einfach mal durchlesen, auch mal nach schlechten Bewertungen suchen, die mal lesen, was waren die Kritikpunkte. Ne? Muss ja nicht immer so super negativ sein. Ne? Und die Bewertungsanzahl sollte natürlich auch schon entsprechend irgendwo 100 plus haben oder so, weil ich sage mal, alles, was drunter liegt, da sind viele Bekannte dabei, Verwandte, ne? Und Geschäftspartner, die dann da bewerten. Zum anderen, was Bewertungen angeht, könnte man noch schauen, hat er Testimonials, also Videos mit Kunden gemacht, das ist auch nochmal ein Indiz für Professionalität. Und dann geht es halt um den Track Record, also im Prinzip mal zu schauen, wie viel hat er eigentlich schon verkauft, wie lange gibt es den schon, was kann er belegen, wie schnell verkauft er im Durchschnitt, wie sind die Verkaufspreise im Durchschnitt, also verkauft er quasi immer zum Angebotspreis höher oder hat er hohe Abschläge, das würde er natürlich nicht publizieren, also steht dann meistens gar nichts drin, ne? Oder kann das auch nicht im Nachgang belegen? Das sind auf jeden Fall Fragen, die man stellen sollte, wie viele Immobilien man das Büro so im Durchschnitt verkauft im Monat oder im Jahr, ne, dass man einfach mal ein Gefühl bekommt. Und da, um eine Zahl zu geben, also ein gutes Maklerbüro macht im Schnitt 3 bis 4 Immobilien im Monat mal mindestens. Also mindestens, mehr ist natürlich immer besser. Ne? Aber 3 bis 4 im Monat sind schon eine Mindestanzahl, dann merkt man, dass da Strukturen sind, weil ohne Strukturen funktioniert 3 bis 4 Immobilien nicht. Ne? Ohne Strukturen schaffst du so 1 bis 2 im Monat und mit Strukturen dann 3 bis 4. Natürlich gibt es immer mal Ausnahmen, ne? Also das Superhustler, die dann 14 Stunden jeden Tag da rumfahren, aber weiß nicht, ob man den dann als Makler unbedingt will. Ne? Ja, im Grunde einfach schauen, wie vermarktet der Immobilien, sind die Bilder ansprechend, sieht das gut aus, sind die Texte gut geschrieben oder sind da große Rechtschreibfehler drin. Man kann auch mal einen Testballon starten sozusagen, indem man einfach eine Anfrage stellt für eine Immobilie und mal schaut, wie das so funktioniert, wie der Ablauf ist. Vielleicht auch sogar tatsächlich bis zu einer Besichtigung gehen, denn oftmals sind die Leute bei uns, die dann was kaufen wollen und verkaufen wollen. Für die stellt sich gar nicht mehr die Frage, zu welchem Makler sie gehen, weil die erleben bei uns den Prozess des Kunden und sind dann begeistert und sagen, ey, also wenn ich jetzt verkaufe, dann mache ich das mit Ihnen. Ne? Und das ist halt ein super cooler Hack eigentlich, zu sagen, man macht einfach mal eine Anfrage, Klar, ist immer blöd, man klaut dem Makler so ein bisschen Zeit, aber mein Gott, ne, es geht ja doch auch um viel Geld. Und warum soll man das nicht mal im Zweifel, wenn man jetzt wirklich Zweifel hat, mal testen, ne? Oder zumindest mal den Schritt zu gehen, bis, was passiert denn eigentlich, wenn ich eine Anfrage stelle? Wie schnell meldet sich da ein Makler, ne? Was auch witzig ist, man kann auch einfach das Kontaktformular der Homepage mal ausfüllen und dann mal schauen, wie schnell sich der Makler meldet. Und man wird verwundert sein, das dauert teilweise eine Woche oder kommt nie ein Rückruf, ne? So, bei uns kann ich sagen, da kommt innerhalb von einer Stunde ein Anruf, ne? Definitiv. Also so. Und also jetzt beim Kontaktformular, bei Immobilienanfragen kommt ja sofort das Exposé automatisch und ein Anruf kommt in der Regel auch innerhalb von wenigen Stunden. Ne?
Genau. Okay, dann hätte ich noch eine Frage, und zwar bei dir oder bei euch. Also ich kenne dich ja jetzt schon seit mehreren Jahren und ich weiß ja, dass ihr ganz spezielle Strategien und habt, wie ihr eine Immobilie vermarktet und so. Das ist ja auch einzigartig eigentlich hier, also vor allem im Saarland. Und was würdest du denn sagen, wie krass ist der Unterschied jetzt zum normalen Franchise-Büro zu euch, wie individuell das Ganze ist? Gibt es da Unterschiede, große?
Ja, ich denke schon. Also das ist natürlich immer nochmal abhängig von den einzelnen Personen, ne? Wie gesagt, es gibt da auch bei Franchisern gute Makler, die gute Arbeit machen. Aber das war auch der Grund, warum wir weggegangen sind, ist halt einfach, dass du an dem einen Standort kannst du coole Arbeit machen und der Franchise-Nehmer am anderen Standort, 5 Kilometer weiter weg, macht halt so Semi-Arbeit oder ganz schlechte Arbeit und du bist halt immer in dieser Vergleichbarkeit, ne? Und wir haben uns schon immer da abgehoben, extrem, und auch sehr individuell an die Sache immer rangegangen, ne? Wir haben natürlich feste Prozesse, aber es gibt natürlich Immobilien, die dann auch individuelle Anforderungen haben, die wir dann auch berücksichtigen können. Und ja, und das ziehen wir halt durch und wir sind auch uns immer am Weiterentwickeln. Wir hinterfragen auch ständig die Dinge, die wir machen, ob das noch so gut ist, ob man das noch verbessern kann, nehmen dann auch Kundenfeedback sehr ernst, ne? Und setzen da Dinge dann um. Und ja, ob das jetzt ein Franchiser, also das ist halt immer abhängig von den Maklern. Es gibt natürlich Franchise-Systeme, die starke Regularien haben, wo dann die gar nicht so flexibel sind. Also die nicht mal sagen können, wir machen das jetzt mal so und so. Die haben dann von der Zentrale aus schon relativ starke Vorgaben, wie es gemacht werden muss. Also da ist dann sogar weniger Flexibilität am Ende des Tages, ne? Und ich finde es halt interessant, das fällt mir jetzt gerade noch so ein, gerade wenn es um Qualität geht, dass es Franchise-Marken gibt, die sich Luxusmarken nennen und dann quasi ein Exposé machen mit so einem Ringbindung, ne, wie man so eine Bachelorarbeit oder sowas macht. Ich denke, ich kann doch nicht eine Immobilie für 1 Million verkaufen und mache da, ich meine, das ist schon besser, wie einfach nur ausgedruckt und getackert, aber ich finde es halt immer noch schäbig, ganz ehrlich, ja. In der heutigen Zeit finde ich einfach eine Broschüre, guck mal, Autos, ein Auto und ein Hyundai, der für 20.000 Euro verkauft wird, der hat eine Hochglanzbroschüre mit 20 Seiten, wo das Interieur, Exterieur, alles genau beschrieben ist und krass grafisch aufbereitet und die verkaufen dann Immobilien für 1 Million und sind nicht in der Lage, eine Broschüre zu gestalten. Also kann ich nicht nachvollziehen. Ist für mich ist nicht respektvoll gegenüber der Immobilie. Ne?
Ja.
Und weil man muss sich einfach vorstellen, so eine Broschüre hat eine ganz andere Wirkung, haptisch eine wertige Wirkung beim Kunden, der besichtigt. Weil die Kunden besichtigen an der Preiskategorie nicht nur eine Immobilie, die besichtigen viele Immobilien. Und dann geht es halt nachher um kleine Details. Und wenn der zu Hause das Exposé nochmal hat, der legt sich das auf den Esstisch oder auf den Wohnzimmertisch und läuft jeden Tag daran vorbei und hat das immer wieder vor Augen. Und da es auch wertig ist, schmeißen die es auch nicht einfach weg, ne? Und das ist halt so ein Punkt, den echt viele, extrem viele vernachlässigen und unter anderem auch diese Luxus-Franchise-Makler, ne?
Spannend, aber das stimmt auf jeden Fall. Also auch bei euren Exposés, das ist ja ein ganz anderer Standard hier. Eigentlich habt ihr da gelebt im Endeffekt. Da bekommt man ja wirklich Bock, eine Immobilie zu kaufen, wo man gar keine will im Endeffekt.
Ja,
also
das ist Ziel, ja.
All in all kann man eigentlich sagen, der Makler soll ich jetzt nicht nackt machen, aber er muss offen, transparent sein. Dann ist es im Endeffekt auch egal, ob es jetzt ein Franchise oder Inhaber geführt ist und so. Aber
absolut, ja.
Der muss halt zeigen, was er kann, was er hat.
Ja, definitiv. Also ein Makler muss auf jeden Fall zeigen, er muss transparent mit seinen Zahlen umgehen, mit seinen Erfolgen. Das ist definitiv der Fall und muss ja auch ganz klar ad hoc, wenn du den jetzt auf der Straße triffst, muss er dir ja sagen können, was er anbietet an Dienstleistungen. Mhm. Ne? Und das kann ich, weil wir haben halt einen klaren Prozess. Bei uns ist alles strukturiert und ganz eindeutig. Und wir machen auch keine Unterschiede, ob das jetzt eine billige Immobilie oder eine teure Immobilie ist. Grundsätzlich gibt es einen Standardprozess. Und bei besonderen Immobilien kommen halt vielleicht noch Add-ons dazu. Also zusätzliche Videos, zusätzliche Vermarktungsstrategien, die da halt benötigt werden, um überhaupt die Zielgruppe zu erreichen, ne? Sei es Online-Kampagnen oder sonstiges. Oder auch mal Offline-Kampagnen oder spezielle Anzeigen in speziellen Zeitschriften, wie zum Beispiel Gastronomie. Da gibt es eine Gastro-Zeitung, eine große, da kann man Immobilien inserieren, ne? Und dann geht man auch mal neue Wege sozusagen.
Okay, und abschließend, was würdest du sagen, wenn man jetzt sich für ein Standard-Franchise, wo jetzt einmal wirklich der Standard ist, wie es halt da draußen ist, entscheidet und im Vergleich jetzt zum Beispiel zu einem inhabergeführten Maklerbüro wie bei euch, was würdest du denn sagen, was kann man da an Geld verbrennen und vor allem auch an Zeit verlieren?
Also unheimlich viel Geld, man schwankt immer, aber man kann sagen, also so der Durchschnitt, wenn der falsche Preis zum Beispiel angesetzt wird und das falsche Marketing, sind schnell mal 15, 20% vom Kaufpreis oder vom Marktwert weg, ne? Im Allgemeinen, wenn man einfach den falschen Makler wählt. Also den richtigen Makler zu wählen, ist ultra wichtig, weil nur dann kann man garantieren, dass dann auch der Erfolg eintritt. Deswegen sollte man sich da auf jeden Fall Zeit nehmen, Vergleiche nehmen. Und danach wirklich ganz neutral das Ganze betrachten, ohne äußere Einflüsse sozusagen, ohne, da wurde ich empfohlen, den kenne ich, das ist ein Bekannter, das ist ein Verwandter, das spielt keine Rolle. Es geht um euren Immobilienverkauf, also einen Immobilienverkauf der Leute da draußen. Und das ist nichts, was man so nebenbei macht. Das ist eine krasse Entscheidung und da kann richtig viel Geld verbrannt werden. Und deswegen ist es wichtig, da erstmal, sag ich mal, nicht zu vertrauen, sondern wirklich kritisch hinzuschauen. Und dann die richtige Wahl zu treffen. Ja,
Okay.
genau.
Michael, das war es mit meinen Fragen. Also finde ich ein krasses Thema, also ganz neue Perspektiven, die du hier geboten hast. Ich bin durch, also ich weiß auf jeden Fall mehr, ich denke die Zuschauer auch. Und ich danke dir vielmals für deine Antworten.
Sehr, sehr gerne. Hat mich gefreut. War ein cooler Austausch. Und ja, mir war es wichtig, auch mal ein paar Dinge einfach nach außen zu geben. Macht mir da mit Sicherheit nicht überall Freunde, aber das ist ja auch nicht mein Ziel. Denn wir wollen den Markt ja professionalisieren und jeder, der da auch Bock drauf hat, der wird diese Folge auch ernst nehmen und quasi vielleicht auch an sich arbeiten und das Ganze mit voranbringen, weil nur so kommt der Maklerberuf ja auch aus dem schlechten Ruf raus, ne? Also ich würde sagen, das war's. Sehr spannende Podcast-Folge, wie ich finde. Sehr viele Insights nochmal. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt abonnieren, teilen, für den es wichtig ist. Und ansonsten sehen wir uns bei der nächsten oder hören uns bei der nächsten Folge. Euer Michael Schäfer von Immo Insights vom Schäfer.